Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Wir bleiben beim Thema Biodiversität. Die Feldlerche, die steigt immer seltener aus dem Feld, singend gen Himmel, denn sie steht mittlerweile auf der Liste der gefährdeten Arten. Der Weltbiodiversitätsrat, IPBS, warnt davor, dass wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts vor dem 6. Massenaussterben von Pflanzen- und Tierarten in der Erdgeschichte stehen werden, wenn nicht umgesteuert wird. Um- und Übernutzung von Naturflächen nennen die Wissenschaftler als wichtigste Treiber des bisherigen Verlusts der Artenvielfalt Land. Dabei spielt die allgemeine Flächenversiegelung für Siedlungen, Straßen, Gewerbegebiete eine Rolle. Aber als wichtiger gilt noch die moderne Hochleistungslandwirtschaft. Die Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission verlangt deshalb, bis zum Jahr 2030 den Einsatz von gefährlichen Pestiziden zu halbieren und den Einsatz von synthetischem Dünger um 20% zu reduzieren. Das trifft auf viel Kritik vom Deutschen Bauernverband. Warum, das fragte ich vor dieser Sendung Bernhard Krüsken, den Generalsekretär des DBV.
Biodiversität in der Agrarlandschaft muss man organisieren, muss man aktiv gestalten. Sie haben das Beispiel von der Feldlerche gebraucht. Auch die Feldlerche ist ein Vogel, der in vorlandschaftlichen Zeiten nicht vorgekommen ist, sondern er ist ein Vogel der Agrarlandschaft. Und wenn Sie etwas tun wollen für Biodiversität, dann müssen Sie Habitate gestalten und müssen Habitate anbieten. Und dann müssen Sie mit Maßnahmen idealerweise produktionsintegriert diese Habitate schaffen und müssen dafür auch natürlich ein Finanzierungs- und ein Steuerungsinstrument haben. Und einfach nur pauschal zu sagen, wir verbieten jetzt mal jeglichen Pflanzenschutz, das kann nicht der Weg sein.
Das wird ja auch gar nicht gemacht, sondern es geht darum, eine bestimmte Menge zu reduzieren. Und es geht darum, über zum Beispiel weniger Düngereinsatz wieder Habitate zu schaffen, in denen diese Artenvielfalt überhaupt vorkommen kann. Und zwar nicht spezifiziert an einzelnen Punkten, sondern flächenübergreifend.
Wir haben schon das gelesen, was die Kommission hier im Rahmen der Umsetzung ihrer Farm-to-Fork-Strategie aufgeschrieben hat. Und sie hat tatsächlich in allen Schutzgebieten, einschließlich Landschaftsschutzgebieten, ein Komplettverbot von Pflanzenschutz vorgeschlagen. Also so ehrlich müssen wir miteinander sein. Das ist das, was jetzt auf dem Tisch liegt. Wir können uns unabhängig davon viele Modelle vorstellen. Es gibt das Instrumentarium der Agrarumweltmaßnahmen. Es gibt viele Maßnahmen, die wir übrigens auch in Projekten mit Naturschutzbehörden zusammen testen und ausprobieren. Da gibt es für jeden Typ von Agrarlandschaft Instrumente, die muss man aber mit der Landwirtschaft machen und nicht als pauschales Verbot.
Es ist ja nicht als pauschales Verbot gemeint, sondern es ist ein Reduktionsansatz, der natürlich auch den Landwirten Freiheit gibt, wo sie reduzieren. Aber das grundsätzliche Problem der Freiwilligkeit von Vertragsnaturschutz, das ist ja nicht gelöst. Ich meine, die Lerche stand bis vor 3 bis 4 Jahren auf der Vorwarnliste der gefährdeten Arten und jetzt ist sie hochgerutscht auf gefährdet. Das heißt, das Konzept der Freiwilligkeit ist eigentlich gescheitert.
Na, das liegt aber weniger an den Landwirten, sondern es liegt an den ökonomischen Rahmenbedingungen, in die die Landwirtschaft gesetzt ist. Es kann ja nicht sein, dass wir die Folgen dieses ungezügelten Landverbrauches jetzt nur landwirtschaftsintern betrachten. Wir meinen schon, dass wir etwas tun müssen für die Biodiversität. Wir wollen mehr tun. Wir wollen Flächen bereitstellen, wollen die aber in entsprechenden Programmen untergebracht haben. Das meint natürlich ganz klar halt finanzielle Unterstützung.
Die bekommen Sie ja. Ich habe mir mal die Agrarförderung in Nordrhein-Westfalen angeguckt. Also zum Beispiel die normale Agrarsubventionierung über die sogenannte erste Säule, also das, was regelmäßig reinkommt. Pro Jahr sind 280 Euro pro Hektar, was jeder Landwirt da bekommt, wenn er bestimmte kleinere Umweltauflagen auch erfüllt. 5 Jahre Bundbrache, also bestimmte biodiversitätsfördernde Saatgutmischungen auf ansonsten brachliegenden Äckern. Das bringt für die 5 Jahre 1620 Euro pro Hektar in Nordrhein-Westfalen. Das bringt mehr als die klassische Agrarförderung. Warum ist das so unattraktiv?
Weil das nur auf einen kleinen Teil der Fläche angerechnet wird, nämlich nur auf die unmittelbar hier so ausgesäte Fläche. Aber nochmal zu den 280 Euro, das ist Historie, das ist Geschichte. Wir haben jetzt eine Reform am Start, die im Grunde diese klassische Flächenprämie aus der ersten Säule halbiert. Und der weitere Weg dieser Flächenprämie ist doch ein Stück weit politisch vorgezeichnet. Wir werden in der nächsten Runde, wenn wir das weiter abbauen. Wir haben, glaube ich, wenn ich das noch sagen darf, was Farm to Fork angeht, ein kleines Missverständnis. Ich glaube, Frau Reimer, Sie haben geredet über die Farm-to-Fork-Strategie selber, sozusagen diese generelle übergeordnete Absichtserklärung. Und ich habe jetzt gerade mich bezogen auf die Vorschläge, die die EU-Kommission vorgelegt hat, um das umzusetzen. Und da gibt es ein Vorschlagspaket aus den sogenannten Nature Restoration Targets und einen Vorschlag zum Thema Pflanzenschutzeinsatz. Und in beiden Paketen wird die Farm-to-Fork-Strategie umgesetzt, nicht etwa in Kooperation mit den Landwirten, sondern mit stumpfen Verboten, die noch nicht mal naturschutzfachlich besonders sinnvoll sind. Und ich glaube, da liegt hier unsere kleine Kontroverse. Das muss man auch im Hinterkopf behalten.
Jetzt hat der Grain Club und ich glaube, der Deutsche Bauernverband war auch beteiligt. Also der Grain Club, dahinter sind die Handelsunternehmen für Getreide und für Ölsaaten, eine Studie an der Uni Kiel in Auftrag gegeben, was die Folgen wäre für die Einkommen der Landwirte, wenn diese Farm-to-Fork-Strategie umgesetzt würde. Und interessanterweise kommen die zu dem Schluss, dass es für die Landwirte im Schnitt Einkommenssteigerungen geben würde. Warum dann so ein Widerstand von Ihrer Seite?
Also jetzt nochmal, Frau Reimer, wir haben mit den Zielsetzungen der Farm-to-Fork-Strategie überhaupt kein Problem. Es gibt diese Grain Club-Studie, es gibt aber auch eine ganze Reihe von anderen Studien, die in eine etwas andere Richtung zeigen. Wenn ich diese Grain Club-Studie richtig erinnere, dann ist das eine sogenannte Ceteris Paribus-Schlussfolgerung. Das heißt, die Einkommen steigen dann, wenn sich die EU vom Weltmarkt abschottet und diese Kompensationseffekte, die wir auf jeden Fall sehen werden, einbremst. Das heißt, wenn Europa die Erzeugung herunterfährt und mal eben mit einem Federstrich große Landstriche aus der landwirtschaftlichen Nutzung nimmt, dann hat das natürlich zur Folge, dass bei unverändertem Verbrauch und bei unveränderter Nachfragesituation diese Nachfrage aus anderen Teilen der Welt erfüllt wird. Und es gibt ja leistungsstarke Agrarexporteure, die sich sehr darüber freuen, wenn Europa auf die Bremse tritt.
Aber es ist ja egal, heimischen Landwirte profitieren, ist das doch gut für die erstmal.
Wenn man das so macht, wie die EU-Kommission das vorgeschlagen hat, dann werden die heimischen Landwirte nicht davon profitieren, sondern dann wird das im Wesentlichen darauf hinauslaufen, dass sie ja erstmal geschrumpft werden. Und wenn die Fläche stillgelegt wird, dann ist darauf im Grunde kein befriedigendes Einkommen mehr zu erzielen. Und das steht auch in dieser Studie des Grain Club drin, dass sich natürlich das Verhältnis von Importen und Exporten deutlich verschiebt. Das heißt, wir werden zum Nettoimporteur von Lebensmitteln. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, Landwirtschaft interessiert uns nicht, das soll mal der Rest der Welt machen, egal was dort mit Landnutzungsänderungen passiert, in Südamerika oder anderswo. Aber wir meinen, dass das nicht der richtige Weg ist.
Dafür gibt es ja jetzt das Gesetz zu den entwaldungsfreien Flächen. Aber ich möchte nochmal auf die Wirtschaftlichkeit und die Biodiversität zurückkommen. Dünger ist ja sehr teuer geworden und Pestizide werden vermutlich auch teurer. Da dokumentiert sich erstens mal eine hohe Abhängigkeit der Landwirtschaft von Erdgas und Erdöl. Und ich habe zum Beispiel mit einem Landwirt gesprochen, der sagt, ja, er nutzt jetzt weniger Dünger. Sein Weizen erzielt einen geringeren Ertrag, hat auch geringeren Eiweißgehalt. In der Tat kriegt er dafür etwas weniger Geld auf dem Markt. Aber er sagt, er geht plus minus null raus. Also warum nicht versuchen, eine andere Form von Ertragsstabilität statt Ertragsmaximierung zu erzeugen, zugunsten von mehr Artenvielfalt?
Ja, natürlich muss man den Einsatz von Düngemitteln jetzt neu ausrichten. Und wir gehen auch davon aus, dass sich insbesondere der mineralische Stickstoffdünger, dass das jetzt deutlich weniger wird, einfach wegen Preisen und Verfügbarkeiten. Das setzt organischen Dünger, wirtschaftseigene Düngemittel besser in den Vorteil.
Also Gülle
zum Beispiel. Das ist gut für die Kreislaufwirtschaft und das ist sicherlich ein Weg. Es gibt natürlich, wenn jemand vorher sehr intensiv gedüngt hat und vielleicht auch zu viel gedüngt hat, dann wird er jetzt, wenn er einen Schritt zurückgeht, wird er jetzt nicht so eine große Ertragsveränderung haben. Aber Sie wissen ja, wie eine Ertragskurve aussieht. Wenn Sie dann den Düngereinsatz wirklich halbieren oder noch weiter runtergehen.
Über so viel reden wir ja gar nicht.
Ja, dann haben Sie deutlich größere Einbußen. Wir sind sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt und was das Thema Abhängigkeiten angeht. Natürlich ist Landwirtschaft wie alle Bereiche der Wirtschaft und der Ernährungswirtschaft auch sehr energieabhängig. Mhm. Das ist jetzt nicht nur oder weniger das Thema Düngemittel, aber natürlich ist Landwirtschaft und Landnutzung erfordert mechanische Arbeit und das regeln wir eben über Diesel, über Kraftstoffe.